So, wir kommen oder sind immer noch im Philipperbrief. Wir sind jetzt im dritten Kapitel in den Versen ab dem Vers 12 bis zum Vers 21 lesen wir heute. Es ist also nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte und am Ziel wäre. Ich muss hier mal meine Uhr einschalten. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Aber eines tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegpreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin auch noch die nötige Klarheit schenken. Denn von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft unter Tränen vor ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist die irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genau wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. In diesem Abschnitt geht es um drei Unterpunkte. Der erste ist Warnung vor falschem Vollkommenheitsdenken. Das sind die ersten Verse 12 bis 16. Dann geht es um die Nachahmung Christi des Retters. Und der dritte ab, also 17 bis 19. Und dann die Verse 20 und 21 Christen als Bürger des Himmelreichs. Falls ihr übrigens jetzt beim Lesen meint, dass es vielleicht manches etwas anders ist, als ich jetzt die Überschriften gesetzt habe, dann wird das aber trotzdem so sein. Wir werden das nämlich sehen. Das erste ist Warnung vor falschem Vollkommenheitsdenken. Also man muss jetzt hier, liest man im Text eigentlich nicht, dass Paulus sich vollkommen dünkt und deswegen ein falsches Vollkommenheitsdenken von sich hat. Sondern falsches Vollkommenheitsdenken meine ich in dem Sinne, dass wir Christen nicht erwarten müssen, dass wir als Christen vollkommen sind. Also zumindest in unserem Lebenswandel. Das brauchen wir von uns nicht zu erwarten, weil das wird nie so sein. Und das sagt ja auch Paulus von sich selbst. Er sagt, ich habe das selbst alles noch nicht erreicht. Ich bin noch nicht am Ziel. Trotz seines Wissens, seiner Erkenntnis von Christus und allem, was Paulus ist und darstellt und weiß, hat er noch nicht das Ziel erreicht. Er ist im Moment noch nicht vollkommen. Und das sieht er. Und wenn wir denken, dass das bei uns anders sein muss, dann haben wir ein falsches Vollkommenheitsdenken. Weil Gott weiß genau, dass wir dies nie erfüllen können, dass wir in unserem irdischen Leben vollkommen wandeln. Das weiß Gott. Und sonst hätte er seinen Sohn ja nicht senden müssen. Und übrigens, wenn wir das von uns erwarten und deswegen niedergeschlagen sind, dann ist das falsch. Wir dürfen mit unseren Fehlern leben. Wir sollen natürlich dran arbeiten, wir sollen gucken, dass wir es uns verbessern. Aber wir werden weiterhin Fehler machen. Und da befinden wir uns ja in guter Gesellschaft. Möchte ich nur mal drei Beispiele nennen. Der Abraham, die Geschichte von Abraham. Abraham ist ja eine der leuchtenden Figuren des Alten Testamentes. Der Abraham, der hatte auch seine Probleme und Schwierigkeiten und Fehler. Etliche Male hat er gelogen, hat seine Frau als seine Schwester ausgegeben, damit sie ihn nicht getötet haben, weil er Angst gehabt hat, dann nehmen sie ihm die Frau weg und töten ihn. Dann wurde seine Frau dann so geheiratet und irgendwann haben die Leute gemerkt, da stimmt was nicht. Ja, also das war bei Abraham eben auch nicht alles Gold, was glänzte, aber er war ein Mann, der hat Gott vertraut und Gott konnte ihn gebrauchen mit seinen Fehlern. Das Gleiche ist mit David. David hat wunderbare Psalmen geschrieben. David war ein Verfechter für Gott, aber David hat auch so ein paar dunkle Punkte in seinem Leben gehabt. Ja. Und zum Beispiel, dass er dafür sorgte, dass der Mann der Bathseba an der Front gefallen ist und dass er mit Bathseba Ehebruch gegangen hat und so weiter. Und selbst im Neuen Testament gestalten wie der Petrus, wissen wir, Petrus war ja immer vorne weg und er konnte dann auch das, was er Jesus versprochen hatte, nicht halten, sondern er hat ihn verleugnet und auch später in der ersten Gemeinde muss Paulus ihn mal kritisieren oder tadeln, weil er da mit Christen, die nicht jüdisch waren, obwohl er das wieder besseres Wissen wusste, nicht zusammen gegessen hat. Weil eben Juden das normalerweise ja untersagt ist. Wir aber wissen, im Glauben ist das aufgehoben. Also für all das kann man eigentlich sagen, Glaube ist nicht vollkommen sein. Und wer vom Glauben erwartet, dass er vollkommen sein wird, der wird enttäuscht werden, weil Glaube ist nicht vollkommen sein. Und Gott weiß das und Gott vergibt ja den Unvollkommenen. Ja, und für Vollkommene hätte Gott seinen Sohn nicht opfern müssen. Aber was wir eben nicht vergessen ist, was Paulus ja sagt, ich jage dem Ziel nach. Für Ziel ist hier das Wort Telos gebraucht. Wir kennen das in manchen Fremdworten, zum Beispiel teleologische, wo es eben auf ein Ziel oder auf eine Vollendung hingeht. Telos. Und was ist denn dieses Telos der Christen? Es ist, Christus gleich zu sein. Und was meint Paulus damit? Eben seinem Wesen nach. Das ist unser Ziel, dass wir wirklich so leben wollen, wie Jesus gelebt hat. Das ist unser Ziel, dieses Ziel ist da und das wird verwirklicht teilweise in unserem Leben hier auf der Erde. Und dann seine Art, gleich zu sein, ist nach der Auferstehung am Ende, wenn Christus wiederkommt, heißt hier im Text. Und auf dem Ziel nachzujagen, gebraucht jetzt Paulus auch hier, wie auch an anderen Stellen, Beispiel vom Sportler. Der Sportler, der dem Ziel nachjagt. Ja, und er sagt das hier, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Und es gibt zwei Parallelstellen, die wollen wir dazu auch mal lesen. Es ist einmal im 1. Korinther 9, 24 bis 27. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft, sodass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für den Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz ist hingegen unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Und an seinen Mitarbeiter Timotheus schreibt er im 4. Kapitel des 2. Briefes ab Vers 7, übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren, bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Das ist ein wahres Wort, das vollste Zustimmung verdient. Es weist auf das Ziel hin, für das wir uns abmühen und für das wir kämpfen. Denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt und er ist der Helfer und Retter aller Menschen, in besonderer Weise derer, die an ihn glauben. Also hier dieses Bild, wobei ein Unterschied besteht, wir kommen da gleich dazu. Damals konnte ja immer nur einer Erster, das ist ja heute auch, wenn die Olympiade, irgendwelche Wettkämpfe, einer kann nur Erster sein. Der Zweite ist schon der Zweite, aber für Christen ist es wichtig, in diesem Lauf ans Ziel zu kommen. Und zwar mit der, Paulus sagt ja, er benutzt hier den Begriff jagen, ich jage dem Ziel nach. Nun, jagen ist was anderes wie, naja, ich kümmere mich mal drum oder ich mache da mal. Sondern jagen, das ist ja, ja, da denken wir uns, ein Jäger oder ein Tier, was auf der Jagd ist. Da sollt ihr mal sehen, wie ein Tier auf der Jagd seine Sinne benutzt und wie es aufmerksam ist und so weiter. Und wie es keinen Stillstand gibt. Ständiges Fortschreiten, Bewegung, Aufmerksamkeit. Also das ist volles Engagement. Also jagen ist nicht nur mal so nebenher irgendwas machen, sondern jagen ist vollster Einsatz aller unserer Sinne und Kräfte. Und für uns ist das Wichtigste eben, das Ziel zu erreichen, nicht die Ersten zu sein. Ja, das ist in unserem Bild nicht unbedingt drin. Wir kriegen alle den, wie sagt er, den Kranz, den Verwelkung, diesen Lorbeerkranz, den es damals gab. Ja, das ist dieses Bild. Also die Kämpfer kämpfen um so einen Kranz, der verwelkt. Ja, wie viel mehr ist das wert, was wir von Gott bekommen als Siegespreis? Aber das Wichtige ist, das Ziel zu erreichen. Wir haben ja in Frankfurt einmal im Jahr den Ironman. Und was immer interessant ist, es gibt zwei Dinge, die wirklich interessant sind. Das ist dann, wenn die Ersten ins Ziel kommen. Aber dann gibt es um 10 Uhr, gibt es nochmal eine Übertragung im Fernsehen, weil um 10 Uhr ist Schluss. Wer es bis 10 Uhr nicht schafft, der kommt nicht mehr ins Ziel. Da wird das Ziel geschlossen. Und deswegen ist es das Ziel eines jeden, der beim Ironman mitmacht, Finisher zu sein. Ins Ziel zu kommen. Bis 10 Uhr abends. Geht übrigens morgens um 7 geht's los, gell? Also ist ja lang genug. Aber manche schaffen es dann nicht. Aber die, die es schaffen, die da um 21.59 Uhr und 55 Sekunden noch durch das Tor gehen, wie wenn sie gewonnen hätten. Also diese Übertragung, die ist oft ergreifender noch wie nachmittags, wenn die Profis da ins Ziel rennen. Und, ja. Und jeder kriegt dann ein Finisher-T-Shirt. Ich glaube, das gibt es beim Marathon auch. Ja. Ins Ziel kommen. Die Zeit spielt keine Rolle beim Marathon. Gut, da gibt es auch den Besenwagen. Wer weit genug hinter dem Feld ist, der wird irgendwann mal eingeholt, weil die machen sauber. Und die Leute, die dann sind, werden ins Auto gesetzt und mitgenommen. Ja, also wenn du meinst, du kannst einen Marathon zu Fuß gehen, dann holen sie dich irgendwann mal ein. Wirst du auch nicht ans Ziel kommen. Und beim Ironman auch, 10 Uhr ist Ziel, Schluss. Und die Schlimmen, die dann um 23.01 Uhr kommen oder so, das ist ganz übel. Also ins Ziel kommen, das ist ein schönes Bild, Und wir wollen alle zu denen gehören, die ins Ziel kommen und das Finisher-T-Shirt bekommen. Dann das Dritte in diesem falschen Vollkommenheitsdenken ist, dass wir von Christus ergriffen werden. Das wird hier im Text gesagt, wir sind von Christus ergriffen. Manchmal liest man da so drüber und denkt, naja, oder beim ersten Überlegen sagte ich auch, ja, inwiefern bin ich von Christus ergriffen? Weil die sagen ja manchmal, ach, das war ein ergreifendes Ereignis und das war ja ergreifend. Wir meinen, dass es unsere Seele angerührt hat. Oder so. Aber das steht hier eigentlich gar nicht. Paulus sagt nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, das ist nämlich wörtlich. Und ich bin von Christus ergriffen. Ergriffen in diesem Sinne ist, wie wenn wir im Supermarkt in ein Regal gehen, nehmen was raus, ergreifen das und tun es in unseren Einkaufswagen. In diesem Sinne sind wir von Christus ergriffen. Christus hat uns zu seinem Besitz ergriffen, heißt es ja hier. Also es ist nichts Ergreifendes, was unser Herz anrührt, sondern Christus hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Das bedeutet, wir sind von Christus ergriffen. Auch wenn wir noch unvollkommen sind, auch wenn wir noch nicht im Ziel sind, Christus hat uns schon zu seinem Eigentum gemacht. Und das ist wichtig. Und dann kommt dann der Vers 15, ich muss den mal aus einer anderen Übersetzung lesen, da heißt es dann hier bei mir, wir alle nun, die wir vollkommen sind, wollen diese Gesinnung hegen. Und jetzt denke ich, hä? Gerade erzählt doch der Paulus, dass wir unvollkommen sind und dann sagt er jetzt, wir sind vollkommen. Was meint er denn jetzt? Jetzt sind wir ja auf einmal doch vollkommen. Was bedeutet das denn jetzt schon wieder? Alle, die wir vollkommen sind, erst sagt, ich habe es ja noch gar nicht erreicht und auf einmal so, wir sind doch alle vollkommen. Ja, das ist eben, Vollkommenheit in diesem Sinne meint etwas anderes, als wir uns wahrscheinlich drunter vorstellen. Sonst würde Paulus ja sich innerhalb von drei Versen komplett widersprechen. Was meint er? Was bedeutet das? Also zum einen gehört zu dieser Vollkommenheit das Wissen um die eigene Unvollkommenheit. So komisch das klingt, aber das ist so. Es gehört eben dazu, die ständige Bewegung um Jesu Willen im Dienst für ihn, um das Ziel zu erreichen. Und es gehört dazu, die Gewissheit, dass Jesus uns ergriffen und berufend und erwählt und zu seinem Eigentum gemacht hat. Und dann sind wir vollkommen, in diesem Sinne, wie es hier gemeint ist. Und so hat auch schon der Kirchenvater Chrysostomus gesagt, es ist ein Zeichen von Vollkommenheit, wenn man sich selbst nicht für vollkommen hält. Also in dem Sinn ist es gar kein Widerspruch. So, dann kommt der zweite Abschnitt, die Nachahmung Christi des Retters. Also Paulus fordert ja eigentlich hier die Menschen auf, ihm nachzufolgen. Ja, also er sagt, ahmt mich nach. Wir fragen uns, was heißt sowieso nachahmen? Sollen wir Paulus nachahmen? Was bedeutet das? Es ist dort das Wort Mimetes verwendet für Nachahmer. Wir kennen das von unserem Fremdwort Mime oder Mimik. Also nachahmen, das hat oft so einen negativen Beigeschmack. Also nachahmen, ja. Also, aber ein guter Mime, was macht einen guten Schauspieler eigentlich aus? Dass er nicht jemanden nachmacht, sondern dass er jemanden darstellt, wie wenn er selber wäre, dass er in diese Rolle schlüpft, dass er sich mit dem zu eigen macht. Also einen guten Schauspieler zeichnet eben aus, dass man denkt, der ist das wirklich. Ja? Und in diesem Sinne sollen wir nicht Nachläufer sein und Dinge nachäffen oder nachahmen in dem negativen Sinne, wie das bei uns oft belegt ist, sondern wir sollen nachahmen im Sinne von uns zu eigen machen, wie wenn wir selbst wären. Und wir lesen auch diese Aufforderung von Paulus, dass er sagt, ahmt mich nach öfters. Ist ja ganz schön vermessen. Aber wie meint er das denn? Also in 1. Korinther 4, Vers 16 sagt er, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. So in 1. Korinther 11 erklärt er es dann schon ein bisschen mehr, wie er das meint, weil sonst könnten wir ja denken, ja, Paulus, warum sollen wir Paulus nachahmen, wir wollen Christus nachahmen. Sagt er nämlich, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi nachahme. Es geht also auch bei der Nachfolge, oder wenn wir Paulus uns zum Vorbild nehmen, nehmen wir uns ihn zum Vorbild, weil er Christus zum Vorbild hat. Und in 1. Thessalonicher 1, Vers 6 heißt es, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, unsere und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Und Epheser 5, Vers 1 sagt Paulus dann mal direkt, seid nun Nachahmer Gottes als seine geliebten Kinder. Wir ahmen Christus nach, wenn wir Paulus nachahmen, weil Paulus auch Christus nachgeahmt hat. Er ist ein Vorbild und jeder, der Christus nachfolgt, kann für uns ein Vorbild sein, weil wir damit Christus nachfolgen. Und dieses Vorbild, dieser Begriff Typos im Griechischen ist auch ein interessantes. Also wir, da kommt ja, wenn wir eine alte Schreibmaschine noch kennen, die Älteren unter uns kennen das noch, eine Schreibmaschine, wo man so drauf drückt und da so ein Hämmerchen aufs Papier gegangen ist und hat dann da was. Ja, und das, dieses Buchstaben nannte man Typen. Ja, da gab es die IBM mit dem Kugelkopf-Typenrad. Ja, das ist Typos. Aber was ist das? Das Typos ist das Hämmerchen und das macht einen Abdruck aufs Papier. Also ein Typos hinterlässt einen Abdruck. Und genauso ist das mit dem Vorbild von Christus. Wenn Christus unser Vorbild ist, dann prägt er uns, dann hinterlässt er ein Abbild bei uns oder auf uns oder in uns. Und wenn wir seinem Vorbild folgen, dem Paulus, dann folgen wir dem Vorbild Christus und das wird uns prägen, da wird ein Abbild bei uns entstehen und das wird dazu führen, dass wir ebenfalls Vorbild sind, weil Paulus sagt ja auch, nehmt euch nicht nur mich zum Vorbild, sondern all die, die Christus nachfolgen. Und dann, wenn wir so leben, werden wir auch für andere zum Vorbild. 1. Timotheus 4, Vers 12 heißt es, niemand soll dich deiner Jugend wegen geringschätzen. Nein, sei vielmehr ein Vorbild für die Gläubigen in Wort und Lebensführung, in der Liebe, im Glauben und in der Lauterkeit. Und an den Mitarbeiter Titus schreibt der Paulus, sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten und was die Lehre betrifft, ein Beispiel deines unbestechlichen Urteils, von allen geachtet und untadelig in der Verkündigung des gesunden Wortes. Und dann schreibt der Petrus allgemein an die Ältesten der Gemeinden, die Ältesten unter euch ermahne ich, seid nicht Herren über eure Schützlinge, sondern ein Vorbild für eure Herden. Also Christen werden selbst zu Vorbild, wenn sie Christus nachfolgen. Wie können wir nur Christi Vorbild nachahmen, nachfolgen? Eben indem wir ein Abdruck Christi werden, indem wir uns das, was Christus für unser Leben bereithält, in unser Leben aufnehmen. Wir müssen ihn kennenlernen in seinem Wort und wir müssen andere auch anleiten, ebenfalls Christus nachzuahmen und nachzufolgen. Das heißt, Nachahmung erzeugt wieder neues Vorbild. Und dann kommen wir zum dritten Abschnitt, da geht es um das Bürgerreich im Himmel. Und da ich es nicht mache wie in Apostelgeschichte 20, Vers 7, wo es heißt, Paulus dehnt seine Rede bis Mitternacht und ihr wisst, dass jeder über alles predigen kann, nur nicht über 30 Minuten, werden wir heute das abschließen, weil das ist meine nächste Predigt, nur über diesen 2, 3 Verse, weil da steckt so viel drin, das jetzt hier noch hinten dran zu hängen, ist aber der dritte Punkt des Abschnitts. Ja. Heute ging es darum, dass wir sehen, wir Christen sind Unvollkommene, Vollkommene. Und wir folgen Christus nach. Wir haben das Ziel im Auge. Wir wollen so werden, wie er ist. Und wir wollen in seinem Wesen, in der himmlischen Herrlichkeit, ihm gleichgestaltet werden. Und dies vor Augen gehen wir in die neue Woche und bitten Gott um seinen Segen. Amen.